Würde die Weltbevölkerung nach dem Lebensstandard und dem Ressourcenverbrauch hier in Deutschland leben, dann bräuchten wir 3 Erden. Aber unseren Planeten verdreifachen, das wird wohl keine Physikerin, kein Astronom so schnell hinbekommen. Daher ist klar, wir müssen nachhaltiger leben und nachhaltiger wirtschaften. Das gilt auch für die pharmazeutische Industrie. Wie deren ökologischer Fußabdruck aussieht und wie die Branche nachhaltiger werden kann, das besprechen wir heute hier in diesem Podcast.
Makroskop. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Ja, und damit herzlich willkommen beim VfA in Berlin-Mitte. Am Mikrofon ist Philipp Eins. Und mir gegenüber sitzt der Mann der Zahlen, der sich auch mit dem ökologischen Fußabdruck so vermutlich ganz gut auskennt. Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, wenn ich über meinen ökologischen Fußabdruck nachdenke, dann ist der wegen doch einiger Dienstreisen, die ich so mache, ja schon höher als der Durchschnitt. Das würde ich jetzt hier mal zugeben. Aber ich nutze umweltfreundlich die Bahn, soweit das geht. Was tust du denn so in deinem Alltag für mehr Nachhaltigkeit?
Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, sich bewusster einfach zu verhalten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man muss sich immer darüber bewusst werden, was man gerade tut und vielleicht die Alternative wählen, bewusst wählen, die dann für die Nachhaltigkeit besser ist. Das kann im Einkauf mit dem Kauf regionaler Produkte zusammenhängen. Das kann aber auch bei der Wahl des Verkehrsmittels, so wie du das gerade beschrieben hast, enden. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, im Kleinen Dinge zu verändern. Und ich glaube, wenn alle das tun, dann gibt es auch entsprechende Entwicklungen, die uns alle am Ende zugutekommen.
Was hast du als letztes im Kleinen verändert?
Wir kaufen plastikfrei ein. Das ist das, was auch sicherlich einen Einfluss hat im Kleinen und am Ende eine ganze Menge Abfall spart. Und am Ende ist es halt Erdöl, was man dann entsprechend nicht verbraucht. Insofern kann man das versuchen umzusetzen. Ist gar nicht so einfach.
Ist nicht einfach, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich so an meinen Plastikmülleimer denke, was da alles sich immer ansammelt, schon in wenigen Tagen, ist doch beachtlich.
Ja, da kommt eine Menge zusammen. Ich glaube, da haben auch die Leute mal ausgerechnet, wie viel Kubikmeter Müll letztlich produziert wird. Ich kann die Zahlen jetzt nicht wiederholen, aber es war erschreckend viel und das hat einen dann dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie man das verändern kann.
Also Plastik ist das eine, wenn wir jetzt über Energie und Strom sprechen. Da fand ich jetzt überraschend, ich habe mich ja so ein bisschen eingelesen, dass die größten Stromverbraucher in Deutschland nicht die Privathaushalte sind, sondern die Industrie. Jetzt mal so unterm Strich, wir sprechen ja heute über den ökologischen Fußabdruck der Pharmabranche. Wie grün ist denn die Pharmabranche in Deutschland?
Ja, die Pharmabranche ist im Vergleich mit anderen Industrien deutlich energieeffizienter. Also wir verbrauchen deutlich weniger Energie in der Herstellung unserer Produkte, zumindest gemessen an der Bruttowertschöpfung, also immer in Relation zu der Menge, die man dann auch herstellt, ist das, was die pharmazeutische Industrie verbraucht, deutlich weniger. Es gibt aber noch weitere Dimensionen, die man beim Ressourcenverbrauch mit einbeziehen muss. Und das geht dann zum Beispiel um den Wasserverbrauch, aber auch so Dinge wie Landverbrauch oder andere Ressourcen, Verschmutzung der Luft, das kann man alles messen. Und an den verschiedenen Kennzahlen schneidet die pharmazeutische Industrie gut ab im Vergleich mit anderen Industrien, im Vergleich mit anderen Standorten. Aber es gibt nach wie vor Potenzial, auch hier noch Verbesserungen zu erreichen.
Und du kannst das mit großer Sicherheit so behaupten, denn der VfA hat einen Studienauftrag gegeben, nämlich zu genau dem Thema, zu der Frage, wie groß ist eigentlich der ökologische Fußabdruck in der Pharmabranche? Wir schauen uns das mal etwas an im Überblick.
Im Auftrag des VfA hat das Beratungsunternehmen Prognos den globalen ökologischen Fußabdruck der Pharmaindustrie in Deutschland untersucht. Dafür hat Prognos die klimaschädlichen Emissionen, den Wasserverbrauch und den Energieverbrauch ermittelt, der durch die Branche verursacht wird. Das Ergebnis: Die Treibhausgasemissionen und der Energieverbrauch der deutschen Pharmabranche sind relativ zu ihrer Größe im Industrievergleich gering. Hingegen ist der Wasserverbrauch im Branchenvergleich überdurchschnittlich hoch. Im Vergleich mit anderen global wichtigen Pharmastandorten ist Deutschland recht nachhaltig. Allerdings erreicht die pharmazeutische Industrie in der Schweiz, in Frankreich und in den Vereinigten Staaten eine höhere Effizienz und verursacht einen, relativ zur Größe, geringeren Ausstoß an Treibhausgasen. Auch der Verbrauch von Energie und Wasser ist in den beiden Nachbarländern geringer als in Deutschland. Seit 2010 hat sich der ökologische Fußabdruck der Pharmaindustrie in Deutschland weniger stark verringert als in den meisten Vergleichsbranchen, auch wenn man von einem bereits geringen Niveau ausgeht. Zudem konnten globale Standorte wie die Schweiz und die Vereinigten Staaten ihren ökologischen Fußabdruck seither stärker reduzieren.
Also zusammengefasst, geringer Energieverbrauch, geringe Emissionen von Treibhausgasen, aber der Wasserverbrauch, der ist in der pharmazeutischen Industrie vergleichsweise hoch. Wie kommt das?
Ja, es geht um Produktionstechnologien, also biotechnologische Verfahren beispielsweise sind relativ wasserintensiv. Dafür wird eben diese Ressource verwendet, verbraucht. Am Ende geht es dann um die Frage, wie geht man dann mit dieser Ressource um? Also wie verschmutzt wird sie zurück in die Umwelt eingeleitet? Und hier gibt es dann große Anstrengungen, eben genau diese Emissionen zu verringern. Der Ressourcenverbrauch ist da, aber eben die Frage ist, wie geht man damit um? Und hier gibt es dann wirklich gute Beispiele aus den Unternehmen, die dann zeigen, dass man genau dieses Problem auch erkannt hat, dass man a. weniger Wasser verbrauchen möchte und b. aber auch die Reinhaltung als sehr wichtig erachtet und entsprechende Vorkehrungen technischer Natur trifft, damit eben sauberes Wasser wieder zurück in die Umwelt geleitet wird.
Hast du ein ganz konkretes Beispiel, wo das schon gelingt, also wo man wirklich den Wasserverbrauch reduzieren kann?
Es gibt da ganz viele kleine Beispiele. Es gibt nicht das große Beispiel, wo man sagen kann, Mensch, da ist eine ganz besonders tolle Fabrik gebaut worden. Aber da kann man eine ganze Menge kleine Beispiele sammeln. Wir haben das Werk zum Beispiel von unserem Mitgliedsunternehmen Takeda, die sich in Baden-Württemberg dann mit großer Investition dran gemacht haben, eben nachhaltig zu produzieren. Da kommt dann vieles zusammen. Das geht von Abfallmanagement über Energie, Eigenproduktion bis hin eben zu Abwassermanagement und Reinhaltung. Da gibt es dann eine ganze Menge Aktivität und das wurde dann auch entsprechend in Baden-Württemberg beispielsweise nominiert für den dortigen Umweltpreis.
Gehen wir mal zurück zu den klimaschädlichen Emissionen und den Energieverbrauch. Ich habe es gerade gesagt, die Schweiz, Frankreich und die USA, die sind da besser aufgestellt, also sind einfach sparsamer in der pharmazeutischen Branche. Was machen die richtig?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie modern eigentlich die Maschinen und Anlagen sind, welche Produkte auch hergestellt werden, also was wird dort produziert. In der Schweiz gibt es einen relativ modernen Maschinen- und Anlagekapitalstock und der ist für sich genommen schon energieeffizienter oder effizienter insgesamt als das, was in weniger modernen Produktionsanlagen verwendet wird. Also es kommt darauf an, wie neu sind eigentlich die Maschinen und Anlagen. Die Schweiz hat in den vergangenen 10, 15 Jahren ganz massiv auch in der pharmazeutischen Industrie investiert, die Produktionsanlagenkapazitäten deutlich ausgeweitet. Das macht sich natürlich dann auch entsprechend in einer höheren Effizienz bemerkbar. Ähnliches gilt auch für die USA. Dort wird traditionell sehr viel auch im pharmazeutischen Bereich investiert. Die Modernität der Anlagen dort ist auch recht hoch. Auch Deutschland kann auf einen modernen Kapitalstock zurückgreifen. Das sieht man auch dort im Vergleich mit anderen Standorten. Schneiden wir ja ganz gut ab, aber sind eben nicht die Spitze.
Die Politik, die kann natürlich auch mitmischen und kann Investitionen in ja, umweltfreundlichere Technologien fördern oder auch so ein bisschen anpieksen. Und das passiert ja im Jahr 2005 schon. Da wurde der Emissionshandel für Treibhausgase in Gesamteuropa eingeführt. Und der Preis pro Tonne CO2 ist seitdem immer weiter geklettert. Kann man sagen, es ist ein sinnvolles Mittel mit Blick auf den Umweltschutz oder eher ein Kostentreiber?
Ja, das ist ein bewusster Kostentreiber natürlich und das soll eben den Verbrauch von Ressourcen teurer machen, weil wir bislang davon ausgegangen sind oder in unseren Wirtschaftsmodellen das nicht vernünftig abgebildet haben, dass eben CO2 oder Luftverschmutzung eben auch Kosten mit sich bringt. Ökonomen sprechen davon, dass die Internalisierung dieser Kosten notwendig ist, damit sie auch im Geschäftsgebaren eingerechnet werden können und das soll dieser CO2-Preis eben leisten. Er gibt also dieser Ressource Luft oder CO2 einen Preis und der steigt über die Zeit. Das ist sozusagen ökonomisch gedacht das ideale Instrument, weil es eben nicht dirigistisch sagt, in diesem Bereich müsst ihr mehr tun. Hier möchten wir beispielsweise im Verkehr mehr Reduktion der Emissionen erreichen, sondern das überlässt man letztlich der dezentralen Entscheidung. Und das Preissignal soll dazu führen, dass dort gespart wird, wo es am günstigsten eingespart werden kann.
Das heißt, man überlässt eigentlich dem Markt diese Regulierung, aber durch so einen bewussten Anreiz.
Genau, und das ist eben der charmante Vorteil. Also letztlich wird diese Verteilungsfrage, die damit einhergeht, mit geklärt. Weil wenn ich dem Sektor sage, ihr müsst jetzt einsparen, dann gibt es viele Betroffene in diesem einen Bereich und andere werden dann von dieser Belastung freigehalten. Das entscheidet in dem Augenblick der Markt. Man hat also diese moralische Frage und Bewertung gar nicht mehr vorzunehmen, sondern es wird eben dezentral gelöst.
Die Zeit, die rennt ja auch so ein bisschen, was den ganzen Umweltschutzmaßnahmen angeht. Man spricht ja oft von Kipppunkten. Irgendwann gibt es einfach nichts mehr zu korrigieren. Dann wird das Klima sich immer weiter erwärmen. Und das EU-Klimagesetz, das sieht vor, dass die Treibhausgasemissionen um 55% gegenüber 1990 reduziert werden. Und das alles bis 2030. Da haben wir jetzt noch sechs kleine Jahre vor uns. Was kann die deutsche Pharmaindustrie dazu beitragen, aus deiner Sicht?
Ja, die Industrie insgesamt ist aufgefordert, ihre Ressourcenverbräuche deutlich zu reduzieren, insbesondere was die klimaschädlichen Emissionen betrifft. Da ist die pharmazeutische Industrie ein wichtiger Player, natürlich, weil wir eine durchaus bedeutsame Industrie auch in diesem Land sind. Wir beziehen auch viele Vorleistungen, beispielsweise aus der chemischen Industrie. Also entlang unserer Wertschöpfungskette gibt es dort deutliche Potenziale, wo man eben auch Emissionen reduzieren kann. Dafür braucht man die richtigen Rahmenbedingungen. Ich habe das gerade eben ja schon erwähnt, man muss halt in moderne Anlagen investieren. Man muss bisherige ineffiziente Anlagen zumindest so modern machen, dass sie weniger verbrauchen. Und das erfordert eben entsprechende Aussicht auf Erfolg. Ja, also man investiert ja nicht in eine Anlage, von der man eben nicht erwarten kann, dass sie sich rechnet. Und hier gibt es eben politische Rahmenbedingungen, die notwendig sind, damit eben diese Investitionsentscheidungen getroffen werden.
Das hast du auch gerade noch einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich Lieferketten. Also die pharmazeutische Industrie bezieht ja auch aus anderen Bereichen Produkte, ja, die sie dann weiterverarbeitet. Und da lese ich auf eurer Website Folgendes, also dass die Potenziale für eine weitere Reduktion des ökologischen Fußabdrucks sich vor allem auch entlang internationaler Lieferketten ergeben. Wie kann ich das verstehen?
Ja, auch die pharmazeutische Industrie hat wie alle anderen Branchen in Deutschland eben auch sehr stark von der globalen Arbeitsteilung profitiert. Große Teile auch der Produktion wurden in andere Länder verlagert teilweise oder neu aufgebaut dort. Indien, China sind große Lieferanten, auch für große Tonnagen wichtiger Wirkstoffe und Vorprodukte. Und dort sind eben andere Umweltstandards gesetzt als hier in Europa. Und das macht sich entsprechend in den Emissionen bemerkbar. Wir kaufen uns an der Stelle sozusagen Vorprodukte ein, die emissionsintensiver sind, als wenn wir sie selber herstellen würden. Und das ist etwas, was man natürlich auch ändern muss. Das ist eben eine globale Frage. Die globale Klimafrage, die man eben klären muss, ist eben auch mit diesen Ländern ins Gespräch darüber zu gehen, wie man es schafft, dass die Emissionen auch dort gesenkt werden können. Also einerseits soll eben der Wohlstand natürlich auch in die Welt getragen werden, Wertschöpfung in die Welt getragen werden, aber das kann ja eben nicht das Modell sein, dass man sagt, ja, auch die Emissionen werden dann einfach verlagert und damit hat sich dann das Problem für uns erledigt. Das kann ja nicht das Ziel sein.
Du sagst natürlich zu Recht, es ist ein globales Problem, eine globale Frage, aber es gibt zumindest jetzt auch eine europäische Antwort darauf, nämlich das EU-Lieferkettengesetz. Vor wenigen Wochen wurde das verabschiedet und wie das genau funktionieren kann und soll, das hören wir uns mal an.
Das EU-Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen, menschenrechtliche und ökologische Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten zu beachten. Das heißt konkret, Unternehmen müssen nun europaweit dokumentieren, dass von ihnen importierte Produkte aus Drittländern dort nicht zu Kinderarbeit oder Umweltschäden führen. Wenn sie ihre Sorgfaltspflichten verletzen, können die Firmen haftbar gemacht werden. Das Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Die Unternehmen haben dann 2 Jahre Zeit, um die neuen Anforderungen umzusetzen. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, beklagt, das Gesetz sei ein Rückschlag für Europas Wettbewerbsfähigkeit. Auch der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk-Jan Dura, kritisierte, das Ergebnis sei kein Sieg für die Menschenrechte, sondern ein Sieg für die Bürokratie.
Harte Worte also aus den Wirtschaftsverbänden. Ist das EU-Lieferkettengesetz denn nun ein großer Schritt zur Wahrung von Umweltschutz und Menschenrechten oder ist es eher ein Kompromiss mit großen Schwächen? Was meinst du?
Ich glaube, man muss hier differenzieren. Einerseits mal die Zieldimension sich anschauen und die Frage stellen, sind die Ziele richtig gewählt? Ich glaube, da gibt es ganz schnell Einigkeit darüber, dass Emissionen reduziert werden sollen, dass Umweltstandards eingehalten werden sollen und dass wir uns eben nicht auch als westliche Länder an der Umwelt der übrigen Welt vergehen können. Das ist wichtig, ne? Und das ist, denke ich, als Ziel von allen akzeptiert. Das zweite Ziel, auch hier Kinderarbeit und auch entsprechende soziale Standards, ich möchte es mal ein bisschen verallgemeinern, einzuhalten. Auch das Ziel würden wir ja unterschreiben. Ich glaube, niemand fühlt sich wohl mit dem Wissen, dass bestimmte Produkte eben aus Kinderhänden gefertigt wurden und dass das mit entsprechender Ausbeutung einhergeht. Also auf der Zieleebene findet man, glaube ich, sehr schnell Einigkeit. Bei den Instrumenten ist es so eine Sache. Jetzt wurde die Verantwortung für die Einhaltung dieser Standards eben auf die Unternehmensebene übertragen. Und viele Unternehmen sagen eben mit Recht, dass es ein gewisser Aufwand ist, ein erheblicher Aufwand und die Überprüfbarkeit entlang der Lieferkette halt sehr schwierig wird. Das heißt, man kann vielleicht seinem direkten Zulieferer noch vielleicht in die Bücher schauen, in die Fabriken schauen und die Frage beantworten, geht da alles mit rechten Dingen zu? Aber auch der bezieht ja Vorprodukte. Und spätestens ab der zweiten, dritten Stufe wird es dann schwierig und bis kompliziert, da überhaupt eine vernünftige Kette aufstellen zu können. Und die Frage ist eben, inwiefern können das Unternehmen tatsächlich leisten und an welchen Stellen macht sich die Politik dann einen schlanken Fuß? Weil letztlich geht es ja auch um die Frage, international Vereinbarungen darüber zu treffen, was eigentlich die Standards sind. Und da hat man in Europa einen Konsens gefunden. Global gibt es diesen Konsens nicht. Und da wäre jetzt im Grunde genommen das Ziel, auch hier einen höheren Standard global zu schaffen, damit man diese Fragen eben nicht dezentral lösen muss.
Jetzt sagst du, naja, die Politik macht sich vielleicht einen schlanken Fuß. Andererseits könnte man die Gegenfrage stellen, haben nicht Unternehmen auch Verantwortung, die sie auch tragen müssen, auch für die Produkte, die sie einkaufen?
Absolut. Unternehmen sind da Marktteilnehmende, wie eben auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten dafür Verantwortung tragen, welche Produkte bei uns letztlich in der Küche oder im Kühlschrank landen. Auch das ist natürlich klar. Und die Selbstverpflichtungen, das hat man in der Vergangenheit gesehen, funktionieren vielleicht für einzelne Unternehmen, aber irgendwo gibt es dann auch immer wieder Unternehmen in einzelnen Branchen, die dann ausbüchsen und die sich entsprechenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, dadurch, dass sie eben nicht diese Standards einhalten. Insofern ist es gut, wenn man sich gemeinsame Regeln gibt, an die sich alle halten müssen. Das hat einen riesen Vorteil, weil dann eben Wettbewerbs- und Chancengleichheit auch auf den Märkten gesichert ist. Das hat aber eben auch diesen Nachteil, dass man an die Grenzen dessen stößt, was einzelne Unternehmen tatsächlich dann auch leisten können. Also ich glaube, man muss hier schon nochmal die Debatte führen, ist das Verhältnis von Einzelverantwortung und kollektiver Verantwortung oder politischer Verantwortung das Richtige? Und ich glaube, da gibt es noch ein paar Fragen, die offen geblieben sind.
Wenn man sich jetzt die andere Seite sozusagen anhört, also die Umwelt- und Sozialverbände, beispielsweise die Entwicklungsorganisation Oxfam, die äußern sich sehr positiv gegenüber dem WDR. Kürzlich haben sie große Hoffnung auch in das Gesetz geäußert. Allerdings kritisieren die auch wiederum, es sei eigentlich viel zu wenig, was dort gemacht wird. Gibt es jetzt da so ein Tauziehen in verschiedene Richtungen, ja, ohne dass es wirklich einen Aufbruch gibt, ja, auch von der Wirtschaft, dass man irgendwie sagt, naja, jetzt können wir wirklich mal was verändern, jetzt können wir was anpacken?
Ja, es ist, aber das ist Politik. Also Politik ist immer der Kompromiss zwischen unterschiedlichen Positionen. Und selbst bei Dingen, wo sich im Ziel wahrscheinlich alle einig sind, kann es unterschiedliche Betonungen unterschiedlicher Nuancen geben. Und da gibt es mit Recht auch diejenigen, die sagen, naja, wir können unsere Wertschöpfung hier in Deutschland nicht opfern zugunsten aller anderen, die sich dann ins Fäustchen lachen, wenn wir hier eben die besten Standards haben, aber dann am Ende keine Wertschöpfung mehr im Land haben. Das ist der Wohlstand, der uns natürlich auch irgendwo trägt. Wir können unseren Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Und ich glaube, da hat eben Europa und Deutschland eben eine besondere Verantwortung, weil wir besonders entwickelte Volkswirtschaften sind und auch sehr lange davon profitiert haben, dass in anderen Ländern eben andere Standards gegolten haben. Aber es ist immer ein Kompromiss, der austariert den hiesigen Wohlstand, das hiesige Standardniveau zu halten oder zu verbessern und gleichzeitig eben Nachhaltigkeitsziele mitzuerfüllen.
Mit diesem Kompromiss, da müssen alle Beteiligten leben, denn Er ist beschlossen. Zum 1. Januar 2025 tritt das Gesetz in Kraft. Machen wir es mal konkret. Wie wird sich durch das Gesetz die Pharmaindustrie hier in Deutschland verändern? Wie muss die sich umstellen?
Ja, die pharmazeutische Industrie ist von diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz weniger stark betroffen als eben andere Branchen des verarbeitenden Gewerbes, weil wir an sehr viel größeren Dimensionen Dinge importieren. Die Herstellorte oder die Produktionsstätten sind sehr klar definiert. Wir wissen, wo produziert und hergestellt wird. Wir können da also gute Einblicke nehmen. Die Branche hat es da etwas leichter, als wenn man dann eben in der Herstellung bestimmter Elektronikgeräte beispielsweise tätig ist, wo ganz viele Zulieferer ganz viele kleine Bauteile zusammenfügen und wo dann eben ganz viele Lieferketten nachvollzogen werden müssen. Insofern ist es für die Pharmabranche etwas leichter. Wir haben aber tatsächlich diese Hausaufgaben, gerade im Bereich der Ressourcenverbräuche darauf zu achten, dass das besser wird. Und da wird dann entsprechend mit Sicherheit auch der Druck auf die Lieferanten aus Fernost stärker, an dieser Stelle ihre Verpflichtungen oder ihre Produktionsstandards zu verändern, sodass wir eben auch unseren Nachhaltigkeitsverpflichtungen nachkommen können.
Die spannende Frage ist ja sicherlich, wie kann dieser Druck hergestellt werden? Ja, und wie kann er aufrechterhalten werden auf Zulieferer? Gibt es denn bald vor Ort Kontrollen in Bangladesch, in China, in den Produktionshallen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also für die pharmazeutische Industrie gesprochen, gibt es diese Kontrollen ja bereits. Also jede Produktionsstätte global, die Medikamente herstellen möchte für den europäischen deutschen Markt, die wird zertifiziert und die wird betrachtet. Also sie muss schon sehr hohen technischen Standards, Reinhaltungsstandards etc. genügen. Das heißt, das ist hier schon gelebte Praxis. Wie das in anderen Branchen stattfindet, da gibt es tatsächlich große Fragezeichen. Es gibt dort eben Modelle, wo sich gegenseitig vertraglich zugesichert wird, dass diese Standards eingehalten werden. Ob die dann tatsächlich in der Tiefe so eingehalten werden können oder eingehalten werden, ist dann eine andere Frage. Und da wird es sicherlich in dem einen oder anderen Fall geben, wo dann Untersuchungen ans Licht bringen, dass das eben nicht getan wird. So. Wenn diese schwarzen Schafe dann entsprechend gefunden sind, werden diese aus dem Markt ausscheiden. Insgesamt wird das dazu führen, dass bestimmte Produkte eben auch nicht mehr so günstig zu haben sind, wie sie bislang produziert wurden. Und wir werden das dann über die Zeit auch mit einem etwas ansteigenden Preisniveau bezahlen müssen und sollten da aber auch bereit sein, diesen Preis zu bezahlen, weil genau das eben der Unterschied ist zwischen Kinderarbeit und keiner Kinderarbeit.
Ja, das Stichwort Geld ist natürlich ein spannender Punkt, ein wichtiger Punkt, denn ja, höhere Standards, die kosten eben auch mehr. Was bedeutet das eigentlich für die Zulieferer? Also werden die damit alleingelassen oder werden die auch von der deutschen Industrie unterstützt?
Ja, es geht letztlich um Verhandlungsmacht in dem Zusammenhang. Also wie gut sind eigentlich Zulieferindustrien organisiert? Wie gut können sie sich gegenüber der Automobilindustrie oder anderen Wirtschaftszweigen aufstellen? Ich nenne die Automobilindustrie hier sehr bewusst, weil hier gab es mal einen ganz interessanten Fall, wo eben ein Zulieferer gegenüber einem großen deutschen Automobilhersteller sehr viel Druck aufbauen konnte, weil er mittlerweile der Einzige war, der bestimmte Bauteile hergestellt hat und sich geweigert hat, zu den genannten Konditionen zu liefern. Das war dann für das Unternehmen sehr, sehr teuer. Und man hat sich dann eben in Verhandlungen darauf geeinigt, dass andere Preise erzielt bezahlt werden. Und auch das wird sukzessive stattfinden, je nachdem, wie gut eben diese Industrie global organisiert oder die Zulieferer global eben aufgestellt sind, wie viel Verhandlungsmacht sie haben. So viel der Kosten werden dann eben auch in Deutschland wieder ankommen. Also das ist tatsächlich dann auch ein Spiel der Marktkräfte.
Das heißt, wenn wir jetzt die Frage stellen, wer zahlt denn am Ende eigentlich für die höheren Standards, dann müsste man sagen, die Verbraucherinnen und Verbraucher.
So oder so. Die Frage ist, ob es die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und Europa sind oder in anderen Teilen der Welt. Wenn die Kosten dieser höheren Standards in anderen Teilen der Welt anfallen, dann sind die Einkommen dort geringer. Wenn die Kosten bei uns anfallen, dann sind die Preise hier höher und die reale Kaufkraft geringer. Das ist tatsächlich von Fall zu Fall dann sehr unterschiedlich. Und man wird eben sehen, wie sich diese neuen Nachhaltigkeitsstandards dann eben auf das Preisniveau auswirken. Aber der Punkt ist richtig, irgendjemand wird dafür bezahlen.
Unsere Frage war ja eingangs, wie kann letztendlich Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, auch Wasserverbrauch in der pharmazeutischen Industrie weiter eingespart werden? Wir sind ja jetzt dazu gekommen, dass wir gesagt haben, ja, bei den internationalen Lieferketten, da ist noch Luft, da kann man noch was rausholen. Wo genau würdest du jetzt da sagen, dass dieses Lieferkettengesetz, das es gibt, dabei hilft, also da wirklich etwas unterstützt?
Ich glaube, es hilft erstmal dabei, dass sich alle Unternehmen mit deren Lieferketten auseinandersetzen müssen. Auch die pharmazeutische Industrie ist typischerweise mit relativ großen Standorten hier in Deutschland präsent. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ein ganz großer Teil der Unternehmen, die wir zu unserer Branche zählen, auch unter das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz fallen wird. Das bedeutet, jedes Unternehmen muss zunächst einmal bilanzieren, wo wie viel eigentlich verbraucht wird. Und wenn festgestellt wird bei dieser Gelegenheit, dass wir da noch Probleme haben, dann ist es erstmal ein regulierender Eingriff, der bedeutet, wir müssen etwas verändern. Das heißt, an der Stelle wird entsprechend Druck auf oder entsprechender Verhandlungsbedarf mit den Herstellern aus anderen Ländern aufgebaut, der dazu führen wird, dass im Durchschnitt wahrscheinlich die Ressourcenverbräuche geringer werden.
Über den ökologischen Fußabdruck der Pharmabranche und wie er sich noch weiter verkleinern lässt, das hat uns Dr. Klaus Michelsen erklärt, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du da warst, Klaus.
Ja, vielen Dank.
Falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, folgen Sie Makroskop kostenfrei. Und zwar auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos des VfA finden Sie unter www.vfa.de. Tschüss und bis bald, ich bin Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief, kostenfrei unter www.vfa.de.